So, herzlich willkommen bei Ungefiltert, dem authentischen Sales Podcast. Heute mal wieder eine Folge mit mir, Patrick Minzen. Ich freue mich sehr. Ich habe heute nämlich einen ganz interessanten Gast dabei. Er nennt sich der Brückenbauer in der B2B-Kommunikation. Es geht um Tim Bartel und Tim wird uns heute mal so ein bisschen was zum Thema Kommunikation, insbesondere im B2B-Bereich erzählen. Bestimmt auch viele Dinge, die wir noch nicht gehört haben. Was mich besonders interessiert heute in dem Podcast sind natürlich die Glanzseiten der B2B-Kommunikation. Also was ist, wenn es richtig gut läuft und wie kriegen wir das hin, dass es gut funktioniert? Aber wir wären nicht ungefiltert, wenn wir uns nicht auch die Schattenseiten der B2B-Kommunikation angucken würden, nämlich die Bereiche, wo man vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf hat als Unternehmen und ein bisschen genauer hinschauen sollte, wie man kommuniziert. Und was wir natürlich auch nicht außen vor lassen, ist das Thema KI und die Herausforderungen, die Kommunikation in der Zukunft so bietet. All das hören wir uns jetzt in der aktuellen Folge mal gemeinsam an und ich begrüße ganz herzlich Tim Bartel. Tim, stell dich doch mal kurz vor.
Ja, hi Patrick. Freut mich, dass ich zu Gast sein darf bei euch im Podcast. Tatsächlich zwei, drei Worte zu mir. Ja, Brückenbauer, du hast es schon gesagt. Es ist im Endeffekt ein Begriff, der sich bei mir so über die Zeit hinweg entwickelt hat. Ja, ich komme aus der Kommunikation. Ja, ich habe tatsächlich sehr, sehr viel mit Content und Content-Erstellung zu tun. Ja, also tatsächlich klassische Ausbildung vor etlichen Jahren zum Redakteur. Das ist so die Basis. Nach dem Studium sich gedacht, man müsste mal noch was Vernünftiges machen und tatsächlich nach dem Studium noch eine Ausbildung durchlaufen vom Volontariat, also über das Volontariat kommend in die Redaktion und da dann tatsächlich auch alle Bereiche von dem klassischen Fachredakteur bis zu leitenden Redakteuren, Chefredaktionen in den unterschiedlichsten Kombinationen und dann aber irgendwann so den Weg gefunden in Richtung Management, ne? Also nicht nur die schreibende Zunft, sondern eben auch das ganze Thema Organisation, Management, Gestaltung, was da damit dazugehört. Und ja, ich habe den Schritt nie bereut, eben in den B2B-Bereich zu gehen. Ja, ich habe tatsächlich zu meinen Anfängen auch mal ganz am Anfang in den klassischen Journalismus reingeschmeckt, den Lokaljournalismus, damals auch während des Studiums und nach des Studiums und dann aber einfach irgendwann festgestellt, nein, es kann gerne eben in den Fachjournalismus gehen. Ja, die B2B-Kommunikation hat es mir angetan und da bin ich dabei geblieben bis heute und wie gesagt, ich bereue es nicht. Und ja, Brücken bauen, warum? Weil Kommunikation im Endeffekt ja genau das ist. Wir bauen Brücken zwischen Menschen, wir bauen Brücken zwischen Menschen und Unternehmen. Und deswegen habe ich mir dann irgendwann gedacht, naja, man braucht für LinkedIn tatsächlich auch irgendeinen catchy Namen. Deswegen Brückenbauer der B2B-Kommunikation gepaart mit ein paar unveränderlichen Kennzeichen, die wir hier ja beide teilen mit Cappy, Bart und Brille. Hat sich so ein bisschen zu einem Markenzeichen oder wie es jetzt Neudeutsch heißt, ja auch zu so einem Personal Brand entwickelt.
Man sagt ja auch immer, du kannst nicht nicht kommunizieren, ne? Den Spruch kennst du ja wahrscheinlich. Das ist einer der Sprüche, die man mir so in der Anfangszeit meiner Sales-Karriere irgendwann mal auf den Tisch gelegt hat. Und man wollte mir damit sagen, selbst wenn du nicht sprichst, auch deine Kleidung, deine Art, wie du dich bewegst, die Art und Weise, wie du einen Raum ausfüllst, ist am Ende des Tages Kommunikation. Und ich habe da immer einen riesen Respekt vorgehabt, weil ich ganz, ganz lange Zeit im Sales am Anfang echt Angst hatte, völlig falsch zu kommunizieren, also völlig falsch rüberzukommen. Was kannst du als Experte da für Tipps geben, wie man sich da sicherer bewegen kann, wenn es um das Thema Kommunikation geht, auch die nonverbale Kommunikation vor allen Dingen?
Ich glaube, das Wichtigste tatsächlich bei dem ganzen Thema ist, bleib du selbst, bleib authentisch. Ne? Also es ist tatsächlich immer das Thema Sender und Empfänger und man kann mit den besten Absichten senden, kommunizieren und man hat natürlich einen gewissen Einfluss darauf, was beim Gegenüber ankommt. Ja? So wie du gesagt hast, ob das Gestik ist, ob das Mimik ist, die mit in der Rolle spielt, gerade im Bewegtbild, in Videoformaten, ob das die Kleidung ist, das Auftreten, wie kommt jemand in den Raum, wie ist jemand in dem Raum präsent, ist er in der Lage, vernünftig zuzuhören, all das spielt eine Rolle, aber es ist keine Gewähr dafür, dass es hundertprozentig gut läuft. Na, das ist, wenn man so will, auch die Gefahr der Kommunikation. Ja, man kann wie gesagt, mit besten Absichten vernünftige, positive Botschaften senden. Derjenige, welche, der in den Empfänger, in die Empfängerrolle geschlüpft ist, der kann das bewusst, unbewusst falsch verstehen. Und die Gefahr besteht, aber das wäre auf gar keinen Fall ein Grund, nicht zu kommunizieren, weil die Alternative wäre Schweigen und ich glaube, damit kommen wir nicht wirklich weiter an der Stelle.
Das heißt, über den Inhalt der Nachricht entscheidet letzten Endes der Empfänger, sagt man ja auch immer so schön, ne?
Ich würde es ein bisschen spezifizieren und sagen, das, was er raushören und was er mitnehmen will, darüber entscheidet er. Ich habe natürlich als Sender schon die Möglichkeit, entsprechende Botschaften zu senden, gerade was den Inhalt, also den eigentlichen Content angeht, ja. Wenn man im Bereich der Kommunikation länger unterwegs ist, versucht man natürlich schon auch das ganze Thema als Gesamtpaket zu verkaufen und eben ja nicht nur mit der Stimme, mit der Stimmlage, mit der Wortwahl oder mit der Sprechgeschwindigkeit zu arbeiten, sondern eben das Gesamtpaket aus, wie gesagt, Mimik, Gestik, Auftreten, auch Äußerlichkeiten, die mit reinspielen, zu unterstreichen. Aber man muss auf der anderen Seite halt schon immer auch gewahr sein, dass sich derjenige, welche der in der Empfängerrolle unterwegs ist, sich halt einfach auch nur bestimmte Punkte aus dem, ja, ich sag's mal, aus dem Kontext zieht. Ja, ich glaube, gerade das, den Bereich kennen wir als Medienschaffende. Ich kann dir das beste Bild geben, ja, schön in einem weiten Format ausgezogen, und jemand, der sich dann nur einen kleinen Teil rausschneidet, der kann den gesamten Kontext der Botschaft verändern. Ja, oder auch bei Zitaten. Wir erleben das bei Reden, gerade im Nachrichtensektor. Da eine Rede ist 45 Minuten lang. Wie viel Botschaft kann ich senden, wenn mir jemand zwei Sätze rausnimmt und genau die veröffentlicht? Aus dem Kontext gerissen kann die positivste Nachricht negativ ausgelegt werden, wenn der Rest von der ganzen Geschichte fehlt. Die Gefahr besteht.
Aber wie ist das bei euch Kommunikationsschaffenden? Heißt das also, ihr seid euch darüber im Klaren, dass ihr, wenn ihr kommuniziert, wenn ihr Kommunikation entwerft, vielleicht auch im Rahmen von Werbung, dass ihr nie alle so ansprechen werden könnt, wie ihr es eigentlich vorhabt und ihr seid fein damit? Oder stecken da etliche Leute über Stunden die Köpfe zusammen und versuchen, so viele Menschen wie möglich mit dieser Art zu kommunizieren unter einen Hut zu kriegen? Ich stelle mir das mega kompliziert vor, weil wie du schon gesagt hast, jeder versteht ja die Kommunikation, die ich ihm entgegenbringe, anders, wahrscheinlich auf Basis seiner individuellen Erfahrungen, seiner individuellen Gefühle, keine Ahnung, was da alles mit dranhängt. Du wirst es besser wissen. Wie funktioniert das? Wie schafft man das, möglichst viele Menschen mitzunehmen?
Tatsächlich ist das mit ein Punkt, warum ich tatsächlich eher in den B2B-Sektor gegangen bin, weil im klassischen Journalismus mag das nochmal eine ganze Ecke schwerer werden, speziell dann, wenn die Themen natürlich polarisieren. Ne? Wenn man im politischen Bereich unterwegs ist, ja, da gibt es gerne mal einfach nur so ein bisschen schwarz-weiß. Da wird es dann schwierig, da werden sich mit Sicherheit nochmal viel, viel mehr Leute bezüglich den in der Öffentlichkeit getätigten Äußerungen Gedanken machen, weil einem das natürlich mittlerweile auch ewig anhaftet. Das ist schon klar. Jetzt im B2B-Sektor kann ich einfach immer nur den Hinweis geben oder den Tipp geben, auch aus eigener Erfahrung sprechend. Wenn man, und das mache ich hauptsächlich über Technik kommuniziert, na, dann ist das Ganze nicht ganz so, wie soll ich mal sagen, es wird nicht ganz so heiß gegessen, wie es gekocht wird, ne? Weil man natürlich mit den Unternehmen zusammenarbeitet, die einem den entsprechenden Fachcontent natürlich auch aufbereiten, ja, weil ich gehe jetzt mal von mir aus, ja, ich bin zwar Content-Schaffender im Bereich B2B, na, ich bin aber kein Ingenieur. Ich habe Politikwissenschaften und Verwaltungsrecht studiert, also sozusagen Taxi fahren, ne, und bin dann irgendwann tatsächlich in den Bereich Fachjournalismus eingestiegen. Jetzt über die Jahre hinweg gesehen, ja, kann ich sagen, habe ich mit Sicherheit ein gewisses Fachwissen oder vielleicht genauer gesagt eher ein gewisses Branchenwissen erarbeitet, was mich in die Lage versetzt, vernünftige Fragen zu stellen und vielleicht auch das eine oder andere Mal zu sagen, naja, das, was uns jetzt die Kunden hier weiß machen wollen, ne, war schon mal da. Also das liegt in der Natur der Sache. Je tiefer man in die Thematik einsteigt, je nischiger das Ganze wird, dann wird natürlich jeder irgendwann zum Weltmarktführer. Das beeindruckt einen am Anfang seiner Karriere sehr, wenn man das Gefühl hat, so um Gottes Willen, das ist alles Rocket Science, mit dem man sich beschäftigt. Und in vielen Fällen, und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, weil in vielen Fällen ist das so, je nischiger man wird, desto mehr Alleinstellungsmerkmale hat man natürlich. Aber das meinte ich mit über den Content Comment. Ne? Da gibt es relativ wenig Diskussionen dann über die Wertigkeit. Ne? Außer man bauscht ein Thema dann künstlich auf, weil ein Unternehmen nichts Besseres zu kommunizieren hat.
Dann gehen wir doch mal in den B2B-Bereich, aber gerne auch mal ganz kurz so ein bisschen mit dem Vergleich zu B2C. Was sind denn die elementaren Punkte, die in der B2B-Kommunikation anders laufen als in der B2C-Kommunikation? Weil für mich als Außenstehender, auch im B2B spreche ich doch Menschen an letzten Endes, oder?
Deswegen würde ich auch gerne die Behauptung aufstellen wollen, dass die Grenzen immer mehr verschwimmen. Na, also dieses B2B, B2C-Thema, wer was wo wann kommuniziert, das gibt es in vielen Bereichen tatsächlich nicht mehr, weil so wie du vollkommen richtig gesagt hast, auch im B2B-Bereich, Menschen folgen Menschen. Na, die folgen per se natürlich auch den Unternehmen, weil die mit Sicherheit interessant sind. Aber letztendlich ist es der persönliche Trust, die persönliche Beziehung, die man aufgebaut hat zu den Rezipienten, die dann über, ich sage jetzt mal, Wohl und Wehe der Content-Kampagne entscheiden. Na, also natürlich ist die Kompetenz auf der einen Seite wichtig, dass man sagt, man muss sich schon gut überlegen, was man wann, wo, wie kommuniziert und in welcher Reihenfolge. Das ist in den meisten Fällen eine unglaubliche Teamarbeit, eine Teamleistung, weil es da so viele Facetten zu beachten gibt, das kann ein Mensch allein gar nicht mehr machen. Und natürlich hängt dann gerade im industriellen Sektor, in dem ich mich, wie soll ich mal sagen, hauptsächlich bewege, ja auch die Reputation von den Unternehmen davon ab. Also wir sagen, da wird selten Inhalt kommuniziert, der nicht eben auch durch entsprechende Freigabeschleifen gelaufen ist. Das mag eben im B2C-Bereich nicht ganz so kriegsentscheidend sein, weil es da ja auch die unterschiedlichen Facetten gibt, wo man ja eben gerne auch mal polarisiert. Aber das ist vielleicht so der einzig wirkliche massive Unterschied, wo man sagen könnte, okay, ich könnte mir vorstellen, aber wie gesagt, das ist jetzt meine Meinung, weil ich weniger im B2C-Bereich, sondern im B2B-Bereich unterwegs bin. Diese Freigabeprozesse, die wir gerade im industriellen Sektor oder noch krasser im Automotive-Sektor haben, die sind natürlich ja, zeitaufwendig und intensiv. Hat auf der anderen Seite aber auch natürlich den Vorteil, ne, was uns langsamer macht als vielleicht im B2C-Bereich. Es macht uns, wenn man so will, und das ist als nicht wirklich als Wertung gesehen, ein Ticken seriöser, aber es wird uns auf der anderen Seite mit Sicherheit immer auch ein Ticken langsamer machen. Ne? Was aber nicht schlimm ist, weil das ist vielleicht der zweite signifikante Unterschied, je nach B2B-Branche, also speziell jetzt im industriellen Sektor oder auch im Automotive-Bereich, es geht vielleicht ein Ticken langsamer. Ne? Also da muss nicht, wenn am Montag eine neue Maschine vom Band läuft, am Dienstag die komplette Kommunikation nach außen getragen werden, ne? Weil einfach auch die Entwicklungsprozesse ein Ticken langsamer laufen, wo
Aber
man
das ist ja ein interessanter Punkt, ne? Das heißt ja eigentlich, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, so Kommunikationsexperten, wie ihr es seid, ihr entwerft für ein Unternehmen eine Kommunikation, meinetwegen auf LinkedIn oder wo auch immer die stattfinden soll. Und dann wird die erst von diesem Unternehmen nochmal, ich möchte mal sagen, poliert, bevor die rausgegeben wird. Das heißt, eigentlich hat man euch engagiert, weil man davon ausgeht, ihr wisst, wie man kommuniziert und die Leute da draußen erreicht. Dann sitzt aber in dem Unternehmen jemand, der kriegt das auf dem Schreibtisch, der Marketingleiter oder wer auch immer, und der poliert das Ganze dann nochmal und im Zweifelsfall sogar so, dass es, ja, dass irgendwie auch eure Expertise da ein Stück weit rausradiert wird, oder wie darf ich mir das vorstellen?
Gibt zwei Varianten. Also ja, ich würde tatsächlich nicht sagen aufpoliert, sondern ich würde eher sagen, es gibt wir nennen das immer fachliche Korrektur, ne, weil logischerweise da die Experten drin sitzen, was den fachlichen Kontext angeht. Ja, bei einer Automatisierungslösung beispielsweise, ja, wir sind die Kommunikationsexperten, ja, wir wissen um ich sage jetzt mal den Frame, an der Automatisierungsbranche. Und es gibt auch Kollegen, vor denen ziehe ich regelmäßig den Hut, die tatsächlich eben auch tatsächlich aus dem Ingenieursbereich kamen und dann den Kommunikationsteil gelernt haben. Ja, bei denen ist es natürlich dann nochmal eine andere technische Tiefe, mit denen man sich dann beispielsweise vertriebsseitig oder forschungs- und entwicklungsseitig unterhalten kann. Aber ja, das ganze Thema geht dann nochmal zurück zum Unternehmen. Die gucken drauf, ob da nicht irgendwelche Infos drin sind, sei es Umsatzzahlen vom Unternehmen oder irgendwelche Leistungsparameter der jeweiligen Maschine des jeweiligen Produkts, weil das muss natürlich stimmen. Das können nur die fachlich richtig beantworten. Und wir übernehmen halt dann eben den kommunikativen Teil, weil wir dann wiederum wissen, welcher Content funktioniert, wann, wo, bei welcher Zielgruppe, über welchen Kanal. So, das ist dann so mit eine unserer Aufgaben. Genau.
Bleiben wir doch mal kurz bei dem Thema Social Media, weil das finde ich ganz spannend. Wir sind ja beide auch auf LinkedIn unterwegs und sehen da auch Unternehmen, die sich dort versuchen, so möchte ich es mal ausdrücken. Ich habe das Gefühl, es wird mehr. Ich habe aber gleichzeitig auch das Gefühl, dass es immer noch ganz, ganz viele Unternehmen gibt, die dort nicht vertreten sind, die sich vielleicht nicht trauen, die vielleicht nicht wissen, wie sie da anfangen sollen. Manche sind auch noch der festen Überzeugung, das ist nicht der richtige Kanal für sie. Es sei dahingestellt. Wie erlebst du das? Unternehmen und Social Media in der B2B-Kommunikation, was kommt dir da so unter? Wie nimmst du deutsche Unternehmen insbesondere in Social Media wahr und wie nimmst du vor allen Dingen die Entwicklung in diesem Bereich wahr?
Also ich würde tatsächlich gleich deiner ersten Aussage zustimmen. Ja, es wird mehr. Würde hinzufügen wollen, na Gott sei Dank, weil wir eben beispielsweise mit Social Media einfach nochmal einen zusätzlichen Kanal haben und es ist vollkommen wurscht, welche Plattform das ist. Es kann von TikTok über Facebook, über Instagram eben oder über LinkedIn so ziemlich alles sein, weil, und das ist der entscheidende Punkt, wir müssen uns immer überlegen, was für einen Content spiele ich auf welcher Plattform? So. Und ich kann gut nachvollziehen, ich meine, ich mache den Job jetzt seit knapp 20 Jahren, dass einen das irgendwann irgendwo an irgendeiner Stelle überfordert, weil man gerade vielleicht als kleines oder mittelständisches Unternehmen mit dem ganzen Thema Kommunikation relativ wenig Berührungspunkte hat. Noch vor, sage ich mal, 15, 20 Jahren, da war das einfach. Da hat man mit Fachverlagen beispielsweise zusammengearbeitet. Und dann war klar, ja, wir schicken mal einen Kollegen aus der Redaktion vorbei, der macht eine Anwenderreportage, vielleicht eine Werksreportage, dann wird darüber geschrieben, dann wird es in Print veröffentlicht und Ende. So. War übersichtlich, war nachvollziehbar, hatte keiner wirklich Angst davor, wobei, Klammer auf, auch da war natürlich immer die Angst gegeben, um Gottes Willen, das ist jetzt ja geschrieben, das bleibt da für ewig, wir können das nicht verändern und man hat so ein bisschen mit diesem Mysterium, der investigative Journalist kommt in ein Unternehmen, aufräumen müssen und deckt dann da irgendwelche Skandale auf und macht die öffentlich. Das ist nicht B2B-Kommunikation, ne? Das ist tatsächlich eben genau das, das ist investigativer Journalismus, den wir nur bedingt betreiben. Natürlich wollen wir an den aktuellen Themen dranbleiben. Also die Herausforderungen haben wir schon. Aber wie gesagt, wir haben ja kein Interesse dran, im Regelfall die Unternehmen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, in die Pfanne zu hauen. Aber das macht tatsächlich keinen Sinn. Wir sind ehrlich, wir sind neutral, aber wir berichten im Schwerpunkt über technische Fakten jetzt in meinem Metier beispielsweise. So. Und auf deine Frage bezüglich zu den Plattformen beziehungsweise zu Social Media. Ich würde mir wünschen, dass das ganze Thema noch viel, viel mehr Fahrt aufnimmt, dass man sich gerade auch im deutschen Umfeld mit dem Thema noch mehr beschäftigt, weil wenn man mal guckt, welche Reichweite beispielsweise LinkedIn-Protagonisten haben, die international kommunizieren. Ja, das ist einfach nochmal deutlich, deutlich nach oben skaliert, weil ich persönlich vertrete die Auffassung, dass einfach Kommunikation keine Grenzen kennt, na, außer man steckt sie sich eben selber. Und das ist eben somit auch die Art Aufklärungsarbeit, die wir leisten müssen als Kommunikationsschaffende, weil man muss sich das einfach so vorstellen, für uns ist es täglich Brot. Für jemand, der neu damit anfängt, ist es vielleicht vergleichbar wie mit einem Arzt. Ja, ein Arzt, der tagtäglich Diagnosen stellt, der mit den unterschiedlichsten Krankheitsbildern konfrontiert ist, der tut sich mitunter auch manchmal schwer, den Patienten in einfachen Worten klarzumachen, dass es ein blauer Fleck ist und nicht zwingend ein Hämatom. Ne? Man kann das verklausulieren und man kann es künstlich schwieriger machen oder man kommuniziert klar und deutlich und positioniert sich über den Mehrwert des Contents.
Aber wie begegnest du Unternehmen, die sagen, ach, wir sind uns nicht sicher, wir glauben, es wäre ganz gut, auf Social Media aufzutreten, aber wir haben gewisse Vorbehalte. Wir haben Angst, dass das schief geht. Wir glauben, wir passen da nicht hin. Wir wissen nicht, wie wir es machen sollen. Wie kommunizierst du in deiner Position als Brückenbauer in der B2B-Kommunikation dann mit diesen Menschen, um sie davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee wäre, sich mal auf Social Media zu zeigen?
Ganz einfach mit zweierlei. Zum ersten mit dem ganzen Thema Zuhören und gepaart mit Verständnis. Also ich setze mich mit den Unternehmen zusammen und versuche als allererstes zweierlei klarzustellen. Zum einen, wie gesagt, wo liegt euer Pain im Hinblick auf die Kommunikation per se? Also welche Themen wollt ihr veröffentlichen, wollt ihr publizieren? Das ist mal so der eine Teil. Weil das oft leider eben nicht klar ist. Ne? So, ja, wir müssten, wir sollten, wir haben gelesen, dass man das jetzt so macht. Wir wissen aber vielleicht noch nicht zwingend wie. So. Und gleichzeitig aber dann eben auch großes Verständnis dafür, dass eben gerade, wenn das ganze Thema neu ist, eben die Berührungsängste da sind. Und da kommt dann eben mein Job zur Geltung, Brückenbauer, auch im Zuge der Aufklärungsarbeit. Ne? Dass man dann eben an kleinen Cases erstmal verdeutlicht, wie es funktionieren kann, logischerweise auch über Best Cases, Best Practices zeigt, was man schon gemacht hat, ja, auf der einen Seite und wo denn die Reise auch eben hingehen kann. So, das finde ich dann eben den Ist-Status quasi analysieren, für die Bedenken, für die Ängste Verständnis haben, mit denen dann aber auch arbeiten und aufräumen im besten Fall und dann aber auch skizzieren, wo denn die Reise hingehen kann. Und Stichwort Verständnis vielleicht zu der Frage abschließend. Man muss auch Verständnis umgekehrt dann wieder bei dem jeweiligen Unternehmen erzeugen, dass es keine kurzfristigen Lösungen gibt. Also man kann ja auf gut Deutsch nicht erwarten, ich fange jetzt heute an zu kommunizieren und übermorgen kennt mich die ganze Welt. Ja, das mag in ganz, ganz seltenen Einzelfällen der Fall sein, wenn man irgendwie ja, ich sage jetzt immer das beste Beispiel, obwohl es ja Quatsch ist, das Heilmittel gegen Krebs erfunden hat und das in die Welt kommuniziert, dann mag das deutlich schneller gehen, als wenn man sagt, okay, man hat jetzt im Industriebereich noch ein paar Performance Parameter mehr herauskitzeln können aus einem Bearbeitungszentrum. Ja, dann sind es jetzt zwar für das Unternehmen Top News und mit Sicherheit auch für die Branche interessant, aber jetzt eben nicht so unique, dass man sagen kann, okay, das einmal auf LinkedIn gestellt. Blödes Beispiel jetzt, weil wir da wissen auch, dass das bei LinkedIn nicht funktioniert. Und dann geht das Thema, wie es so schön heißt, viral. Das ist im B2B-Bereich deutlich seltener, würde ich behaupten wollen, als im B2C-Bereich. Also die Kommunikationszyklen sind vielleicht auch ein Stückchen länger. Aber, das ist dann die positive Nachricht, beständiger. Es ist, wenn das Unternehmen richtig machen, hat man wie bei einem Flugzeug, man hat die Startphase und kann aber dann, wenn man die eben überwunden hat und die Themen richtig spielt und eine gewisse Beständigkeit reinbringt, eben auch eine relativ hohe Flughöhe erreichen und die dann eben auch halten. Na, das ist dann wiederum der Vorteil einer nicht ganz so schnelllebigen Branche.
Hast du es denn schon mal erlebt, dass so eine Kommunikation echt nach hinten losgegangen ist und das Unternehmen am Ende gefühlt Nachteile durch diese Kommunikation hat? Das muss jetzt nicht unbedingt was gewesen sein, was ihr erstellt habt, aber du bist ja viel in der Branche unterwegs, du kennst dich aus. Fallen dir da Themen ein, wo du sagst, da ist das mal richtig in die Hose gegangen, da hätten sie das Kommunizieren lieber sein lassen sollen?
Ich meine, wir hatten das ja eingangs mal, man kann nicht kommunizieren. Ne? Die Frage ist immer, was bedeutet denn schiefgehen? Also es kommt immer darauf an, ja, ich habe das auch schon erlebt, dass eine Kommunikation vielleicht mal abgemildert nicht den gewünschten Wert erreicht hat. Und wie heißt so schön, auch mal so ein bisschen von der ursprünglich geplanten Kampagne abgewichen ist, wo man gesagt hat, ah, das war jetzt nicht so ganz im Sinne des Erfinders, wie es so schön heißt, tatsächlich Themen, die komplett in die Hose gehen, wenn man gerade mit kompetenten Partnern zusammenarbeitet, die sind dann doch relativ selten. Klar, es kann immer wieder mal sein, dass man, wie gesagt, eben nicht den anvisierten Erfolg erzielt. Das liegt in der Natur der Sache. Aber so richtig komplett schief gehen, zumindest wo ich jetzt irgendwo irgendwie meine Finger im Spiel hatte, würde ich jetzt an der Stelle verneinen wollen. Aber, und das ist eben genau der entscheidende Punkt, deswegen eben auch da ja Brücken bauen, es ist immer eine Frage der Kompetenz und auch des Netzwerkes und vielleicht auch als kleiner Tipp, ja, man darf sich, glaube ich, nicht einbilden, dass man immer alles weiß. Deswegen ja, das ist auch mit ein Punkt dieses ganzen Thema Brückenbauens. Wenn ich an einer Stelle nicht weiterkomme, dann kann ich aber zumindest dafür sorgen, dass der Partner, mit dem ich zusammenarbeite, an der Stelle dann einen kompetenteren Ansprechpartner vielleicht sogar als mich für das jeweilige Problem bekommt, eben über das Thema Brücke. Oder dass wir im eigenen Haus, ja, ich sagte das vorher, das ist meistens eine Teamleistung, für alles unsere Experten haben. Wir sagen, man kann das, und ich bezeichne das immer gerne als kalkulierbares Risiko, sehr gut abschätzen, was funktioniert und was nicht. Was ich nicht beeinflussen kann, und auch diese Fälle gibt es dann tatsächlich, dass trotz aller guten Empfehlungen des Unternehmens aber dann sagt, na, wir hätten es aber gerne anders. So. Also auf gut Deutsch die Beratungsleistung dann nicht umsetzt und es dann auf eigene Faust versucht, wo ich dann sage, bis zu einem bestimmten Grad okay. Weil, wie gesagt, wir sind in dem Fall ja auch Dienstleister. Wenn das Ganze aber zu weit von der Vorstellung weggeht, wie wir das gerne machen wollen würden, das meinte ich mit kalkulierbarem Risiko, wo wir eben wissen, okay, man kann das machen, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht, ziemlich hoch, dann ziehen wir uns auch zurück und sagen, dann mach das gerne selbst, aber damit können wir uns oder wollen wir uns dann auch nicht belasten. Ja.
Ja, absolut. Das kann ich gut nachvollziehen. Irgendwo steht man ja dann auch mit seiner Arbeit, mit seinem Namen da ein Stück weit für einen, ne? Und dann
Exakt.
muss das Ganze auch passen. Ich glaube, so eine der Themen, die Menschen gerade auf Social Media oder Unternehmen gerade auf Social Media umtreiben, wenn es um Kommunikation geht, ist dieses, dass man damit ja auch in die Interaktion geht, ne? Du hast ja dann auf einmal unter so einem Artikel Kommentare. Da tauchen
Richtig.
Menschen auf, die geben ihren Senf dazu, die stellen dar, wie sie das jetzt gerade verstanden haben, die schlagen dann vielleicht auch einen Haken zu einem völlig anderen Thema und bringen das miteinander in Verbindung, obwohl das gar nicht in Verbindung gesetzt werden sollte. Und dann entsteht da ja häufig mal eine ellenlange Kommunikation unter so einem Beitrag, die natürlich auch den Lesenden dann eine gewisse Meinung bildet, um es mal so zu sagen. Ja, man hat auf der einen Seite den Artikel und auf der anderen Seite unten drunter die Kommentare, wo man dann selbst vielleicht auch sich mal dabei erwischt hat, wie man ins Nachdenken kommt. Ja, stimmt. Ja, so von der Seite kann man das eigentlich auch sehen. Ist das nicht auch so eines der Punkte, wo Unternehmen sagen, boah, da haben wir Bauchgrummeln mit, ja, dass da plötzlich, was weiß ich, wie viele Menschen unter diesem Artikel auftauchen und sich da einen abkommentieren und dann geht das vielleicht in eine völlig falsche Richtung. Wie kannst du Unternehmen da einfangen, beruhigen und sagen, ey, macht euch da keinen Kopf, das ist normal, das funktioniert? Oder sagst du, ja, das kann passieren, das ist eines der wenigen Risiken, die man damit eben eingeht. Wie siehst du das?
Das ganze Thema Kommentare, beziehungsweise, so wie du es so schön formuliert hast, Interaktion nach der jeweiligen Posting-Aktion ist, und das muss man sich tatsächlich einfach ganz, ganz massiv bewusst machen, part of the game. So. Also, das eine funktioniert nicht ohne das andere. Ja, natürlich kann ich automatisiert irgendwelche Beiträge beispielsweise bei LinkedIn einkippen und dann auf gut Deutsch nach mir die Sintflut, was darunter kommentiert wird, in welche Richtung das geht, einfach mal ausblenden. Würde ich das empfehlen? Sicher nicht. Weil das ist genau der Punkt, ja. Also mal abgesehen davon, dass LinkedIn ja so nicht funktioniert. LinkedIn ist ja als Community angelegt und es lebt ja, wenn man so will. Der Beitrag per se ist der Impuls und die Kommentare darunter ist das Brückenbauen, das Netzwerken, der Austausch. Wenn man darauf keine Lust hat oder nicht nicht die Zeit dafür hat oder sich das vielleicht auch nicht traut, weil man sich nicht auf eine gewisse Art und Weise sichtbar macht, dann sind es, das meinte ich vorher mit Verständnis für Ängste und Sorgen haben, durchaus berechtigte Sorgen, weil das wird ja nicht ausbleiben. Also ich kenne kaum Beiträge, die, also sie sind ganz, ganz schlecht und werden vom Algorithmus irgendwo nach unten korrigiert, die nicht irgendwo in irgendeiner Weise kommentiert werden, beziehungsweise wo nicht interagiert wird. Also per se Interaktion und Kommentieren ist ja gewünscht. So, das ist mal der erste Fakt. Der zweite Fakt an der Stelle ist, und da bin ich dann immer derjenige, der dann gerne auch mal mit den Unternehmen spricht. In den meisten Fällen, wie gesagt, im industriellen Sektor, in dem ich mich hauptsächlich bewege, ist es nicht so polarisierend. Na, man hat ja da nicht das Problem, im Regelfall zumindest, dass man, wenn man da sachlich, fachlich gut recherchierten Content publiziert, den berühmt-berüchtigten Shitstorm zu erwarten hat. Es gibt mit Sicherheit auch da, und das finde ich dann persönlich sogar wieder spannend, dann gerne auch mal Diskussionen von Fachleuten, die dann sagen, naja, Case X, den ich hier dargestellt habe, der ist mit Sicherheit richtig, aber die Entwicklung ist an der und der Stelle schon ein bisschen weiter. Wir können euch das empfehlen, wir können euch das empfehlen, oder vielleicht dann sogar auch mal ein bisschen kritisch, so von wegen, ja, aber da habt ihr jetzt, was den Use Case angeht, schon so ein bisschen beschönigt, ne? Das ist schon so ein bisschen im Elfenbeinturm konstruiert, in der Praxis sieht es ein bisschen anders aus. Aber das ist jetzt ja, sage ich mal, im Vergleich zu dem, was teilweise im B2C-Sektor oder in manchen anderen Plattformen teilweise los ist, wo wir richtig von Hate sprechen, ist es ja bei LinkedIn relativ human. Was ich sehr schätze an dieser Plattform. Also die Wertschätzung vor der Meinung, auch wenn in der Sache teilweise schon hart diskutiert wird, was ich gut finde, was ich richtig finde, weil man muss ja auch tatsächlich Sachen klarstellen können oder seine Meinung äußern können. Aber es ist ja in den allermeisten Fällen just business, not personal. Aber, und das ist der Punkt, wo wir vielleicht als Tipp auch für die Unternehmen gleich mitgeben können, es muss jemanden geben, der sich darum kümmert. Na, also es kann nicht sein, dass man den Post absetzt und dann gehen da drunter die Kommentargeschichten los und es ist aus dem eigenen Haus oder eine beauftragte Agentur oder whatever nicht gegeben, der das ganze Thema dann noch so ein bisschen orchestriert. Und ja, das kostet Zeit. Und das ist tatsächlich eben der Punkt. Man muss sich, bevor man mit dem Thema anfängt, sich halt schon überlegen, da gibt es jetzt kein richtig und kein falsch. Also doch, es gibt schon falsch, wenn man sagt, man kommuniziert nicht. Aber wie viel kommuniziere ich und mit welcher Intensität? Das kann man an der Stelle vielleicht auch gleich den Rookies, den Einsteigern mitgeben. Also darüber muss man sich im Vorfeld im Klaren sein.
Ja, ich glaube auch, das ist ein echt extrem wichtiger Punkt, auch ein Thema, was ich auf LinkedIn immer wieder sehe, wenn dann Posts abgesetzt werden, die gar nicht schlecht sind, und dann entsteht darunter eine Kommentarkultur, so möchte ich es mal nennen, und es wird auf keinen Kommentar geantwortet, ne? Also die Leute stellen teilweise auch Fragen, die Leute stellen ihre eigene Sicht auf die Dinge dar, die Leute bringen irgendwas miteinander in Verbindung, aber es ist niemand da von dem jeweiligen Unternehmen, der sich jetzt mal dazu äußert, der da was zu sagt, ne? Und ich glaube, auch das ist so ein Punkt, wo viele Unternehmen einfach Angst haben, dass sie sich da in Diskussionen verstricken und vielleicht Menschen anziehen, die sie da gar nicht haben wollen in ihren Kommentaren. Und manche agieren dann in die Richtung, dass sie sagen, dann lasse ich es lieber ganz, bevor ich was falsch mache. Ne? Und da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, das ist nicht die richtige Reaktion.
Und vielleicht ergänzend zu dem, was du gesagt hast, also ich sehe das auch immer wieder. Und wir hatten ja vorher das Thema Sender und Empfänger. Ne? Ich kann die positivste Botschaft senden. Also jetzt sind wir mal bei dem Beispiel, ich poste einen Beitrag bei LinkedIn zu irgendeinem technischen Thema. Dann bin ich Sender und das ist im ersten Step ja positiv. Ich will ja, wenn man so will, die Community mit meinem Wissen aufschlauen, bereichern. Dass ich davon auch was habe, ist eine andere Geschichte. Aber das ist mal so die erste Intention. So. Und jetzt passiert genau das, was du gerade eben skizziert hast. Es wird dann darunter munter kommentiert und es werden Fragen gestellt und nach dem Absetzen des Postes und still ruht der See. Ne? Das ist dann das, was immer wieder leider Gottes passiert. Dann, und das kann ich tatsächlich von menschlicher Seite her nachvollziehen, geht mir ja auch so, wenn man eine Frage stellt und keine Antwort bekommt, sind wir ganz schnell in der persönlichen Ebene ungewollt, weil wir dann in dem Bereich Wertschätzung unterwegs sind. Ja, ist ja wie in unserem Podcast hier gerade. Ja, es ist ja Bälle hin und her spielen, Frage, Antwort, Frage, Antwort. wäre eine ziemlich eintönige Geschichte, wenn einer von uns beiden einen Monolog hält oder tatsächlich, wie wertschätzend kann das sein? Du stellst eine Frage nach meiner Lieblingsfarbe und ich erzähle dir, dass ich Eis esse. Ja, das ist so, das ist nicht wertschätzend und genau das ist das, was es aber gerade auf diesen Plattformen unbedingt braucht. Die Wertschätzung tatsächlich in der Sache und die Wertschätzung, wie formuliere ich das am besten? Die Wertschätzung hinsichtlich der Zeit der Rezipienten, weil ich der Meinung bin, es gibt heutzutage, es gibt zwei Währungen. Es gibt einmal klassisch Geld, ich kann für Leistungen bezahlen und die andere Währung in meiner Welt ist Zeit. Ja, und wenn ich mir quasi die Zeit nehme, einen Beitrag zu lesen, den irgendwer produziert hat und ich da Zeit reinstecke und dann eine Rückfrage habe und sage, also erschließt sich mir nicht ganz oder vielleicht sogar im besten Fall, ja, super geiler Case, wo kann ich denn das Produkt kaufen und genau diese Frage drunter stelle und dann kommt einfach keine Antwort, dann hat halt einfach keiner gewonnen. Nein, dann ist der Post im Endeffekt, der verpufft, die Leistung, die in den Post reingesteckt worden ist, die verpufft, also das zweite Mal im Endeffekt Zeit verschwendet, ist es nicht effizient und man macht leider dann Gottes eben auch kein Business. Weil sind wir mal ehrlich, das ist ja eben der Bereich B2B, also Business to Business, es soll ja auch wirtschaftlich irgendwo sein, ne?
Ja, absolut.
Und das ist halt einfach so die Grundvoraussetzung.
Was mich auch immer so ein bisschen umtreibt, ist ja, wie kriegt man als Unternehmen wirklich die Aufmerksamkeit seiner Zielgruppe, ne? Und das spielt ja so ein bisschen in dieses Thema rein, Überkommunikation, ne? Also ich habe so ein bisschen die These, auch aus meiner Sales-Erfahrung heraus, dass wir alle, egal ob im B2C oder im B2B-Bereich, unter Überkommunikation leiden. Das bedeutet, wir werden so zugeballert den ganzen Tag mit Nachrichten, mit Messages, die uns was verkaufen wollen, die uns zeigen wollen, was der richtige Weg für uns ist, welche Lösung wir nutzen sollten, mit welchen Partnern wir zusammenarbeiten sollten. Ich erlebe es ja bei uns im Unternehmen auch. Wir haben Webinare, wir haben Newsletter, wir posten auf Social Media, wir schicken Werbung raus, wir machen im Fernsehen Werbung, was weiß ich, also alles Mögliche. Und dann ist ja immer die Frage, wie messe ich da am Ende überhaupt den Erfolg? Wie messe ich, dass ich die erreicht habe, die Leute, dass das funktioniert hat? Und ich merke ja selbst bei mir, das ist jetzt wieder eher B2C, als Endverbraucher, ich schalte auch so ein bisschen ab, ne? Also das geht alles so an mir vorbei und ganz selten fällt mir mal was auf, was dann meine Aufmerksamkeit kriegt, wo ich sage, oh, das ist wirklich interessant für mich. Das gucke ich mir mal genauer an. Wie siehst du, wie seht ihr als Kommunikationsunternehmen, so möchte ich es jetzt mal nennen, diese Riesenherausforderung der Überkommunikation, in der wir uns heutzutage befinden? Wie geht ihr damit um?
Tatsächlich, das ist, glaube ich, so das Problem unserer Zeit. Na? Also wir sind ja mittlerweile überflutet mit Reizen, egal in welcher Lebenssituation man sich befindet, egal ob das beruflich oder privat ist. Und es ist so ein bisschen zweigleisig. Auf der einen Seite, das ist natürlich für uns als Content-Schaffende und als Content-Multiplikatoren ist es extrem wichtig, dass wir für unsere Kunden die Zielgruppen kennen. Das ist schon mal das A und O, ja, weil wie gesagt, sonst landet man ganz schnell mit einem Content in einem Bereich, wo er nicht hingehört und wo er logischerweise auch nicht auf wohlgesonnene Rezipienten trifft. Ja, er verpufft schlicht und ergreifend. Das ist mal so der eine Punkt. Also die Zielgruppen für unsere Kunden zu kennen, ist mit einer der Hauptkompetenzen, die wir haben müssen, sonst funktioniert das nicht. Ja. Und dann tatsächlich gepaart mit dem Wissen, welcher Content, das war das, was wir vorher auch schon mal ganz kurz angeschnitten hatten, welcher Content funktioniert denn auf welcher Plattform und wie? Na? Auch dieses Wissen müssen wir haben wir auch und ist elementar, damit eben die Botschaft, ich sage es mal, auf die bestmögliche Zielgruppe Schrägstrich Zuhörerschaft trifft, für maximalen Benefit dann eben für den ursprünglichen Sender, weil wir sind ja in vielen Bereichen ja dann oft nur, in Anführungszeichen, der Mittler. Ja, wir helfen auch bei der Content-Erstellung, aber wir verbreiten den Content. Die eigentliche Botschaft will ja das Unternehmen senden. So. Und wenn man sich in diesem Frame bewegt, dann funktioniert das also schon mal ganz gut. Wenn man den richtigen Content über den richtigen Kanal an die richtige Zielgruppe sendet, dann trägt man, sage ich mal, so zu einer Entlastung bei von diesem System, also von dem System Schrägstrich dem Rezipienten, ja, weil wir ihn eben halt dann nicht voll müllen auf gut Deutsch mit Content, der ihm ohnehin nicht gefällt. Ja, um ein plakatives Beispiel zu nennen, wenn jetzt jemand sich für Fußball interessiert, ja, und ich ihm ständig über Basketball und Eishockey berichte, dann guckt er sich das vielleicht am Anfang mal ganz kurz an und denkt sich, ja, ich bin ja vielleicht per se sportinteressiert, aber eigentlich interessiere ich mich für Fußball. Jetzt ist es ganz schön, es war eine Basketball-EM, WM, das sind dann so große Ereignisse, die mögen dann mal kurz funktionieren. So kann man auch mal die Zielgruppe vielleicht sogar so ein bisschen erweitern, also auf gut Deutsch mit artverwandtem Content. Aber per se interessiert er sich für Fußball und er hat nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung pro Tag, pro Woche, pro Monat, wo er sich mit Fußball beschäftigen kann. Und wenn ich ihm dann die Zeit klaue und ihn vollmülle mit Basketball-Infos, dann wird genau das passieren, was ich privat dann auch mache. Dann würde ich sagen, dann suche ich mir einen anderen Verteiler. So.
Okay, aber lass mich da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, weil das ist gerade ganz spannend. Bleiben wir beim Thema Fußball. Jetzt bin ich Fußballfan und bin wahrscheinlich auch in verschiedenen Ecken angemeldet und registriert, wo ich Werbung bezüglich dieses Sports bekomme. Und da sind sicherlich mehrere Werbetreibende, die mir regelmäßig Werbung zum Thema Fußball zukommen lassen. Was ist jetzt die Art der Werbung, bei der ich wirklich hängen bleibe? Ist es tatsächlich ein sehr individuelles Thema, was es noch komplizierter für euch eventuell macht, weil ihr dann genau wissen müsst, wie ich ticke? Oder haben wir immer noch so eine Situation, wie man früher immer gesagt hat, Sex sells? Heute ist es vielleicht sehr provokant zu sein oder sehr lustig zu sein oder sehr auffällig zu sein oder welcher Mittel bedient man sich heutzutage, damit ich als Fußballfan aus 20 Fußballwerbungen mir die Werbung angucke, die von deinem Klienten kommt? Kannst du das irgendwie umreißen?
Auch da würde ich wieder gerne einsteigen wollen mit Wissen über die Zielgruppe. Und zwar jetzt eben jetzt, wir haben festgestellt, ja, man interessiert sich für Fußball. Die Frage ist aber dann tatsächlich, jetzt das nächste Beispiel, von welcher Altersgruppe sprechen wir denn? Ne? So, von welchem Fußball ist auch ein sehr, sehr, sehr breites Feld? Ist es Bundesliga, ist es Champions League, ist es national, ist es international? Je mehr ich über die Zielgruppe weiß, desto spitzer und ich sage jetzt mal catchier kann ich den entsprechenden Content ja auch aufbereiten. Ja, also ich brauche mir, also anders formuliert, es gibt nicht diese One-Size-Fits-All-Lösung. Ja, wenn ich das Beispiel Fußball nehme und ich habe zwischen einem 15-Jährigen und einem 70-Jährigen diese Bandbreite, dann brauche ich mir nicht einbilden, außer es sind ganz klassische große Themen wie, ja, es ist Fußball-WM, da kann ich relativ einfach kommunizieren, dass ich immer für jedes spezifische Thema darunter auch alle erreichen kann. Das wird nicht funktionieren. So. Und ich muss mir halt dann eben überlegen, das ist auch wiederum Teil meines Jobs, wie konsumiert denn beispielsweise die entsprechende Altersklasse in meiner Zielgruppe den Content? Ist es ein klassisches Zeitungsformat, ja, oldschool gesprochen? Ist es ein Kicker-Magazin, quasi die analoge Zeitschrift vom Kiosk? Oder ist es im anderen Extrem ein TikTok-Reel oder eine Podcast-Folge, um etwas dazwischen zu nehmen? Und je mehr ich da weiß, wie die Zielgruppe aufgestellt ist, je weiter ich die nach unten clustern kann, je granularer ich da werden kann, desto einfacher kann ich im Umkehrschluss dann den Content aufbearbeiten, erstellen und an den Mann, an die Frau bringen, damit der auch entsprechend konsumiert wird. Ja? Also nein, es ist vielleicht bedingt noch Sex Sales, so wie du es halt eben angesprochen hast. Es muss natürlich die entsprechende Aufmachung dahinter sein, das ist klar. Ich glaube allgemein, der Entertainment-Faktor, der spielt eine große Rolle, auch im B2B-Bereich, ne? Weil das ging ja schon früher los. Man hatte früher gerne mal unterschieden zwischen Fachzeitschriften und Fachmagazinen. Wo war der Unterschied? Die Fachzeitschrift war halt im Endeffekt, wenn man so will, ein klassisches Fachbuch auf den Monat aufgeteilt mit entsprechend wirklich Bleiwüsten, wenn man Glück hatte, mal zwei, drei Bilder und Ende. Irgendwann kam der Magazincharakter dazu, wo man gesagt hat, ah, nur quasi den reinen Produktcontent zu liefern, das reicht dem Rezipienten nicht mehr. Der sagt halt irgendwann so, nee, ich möchte halt, weil ich ja wie gesagt nicht nur mit Geld, sondern mit meiner Lebenszeit bezahle, ich möchte entertained werden. Und das gehört zu unserem Job mit dazu. Ein gewisser Entertainment-Faktor Unbenommen, wie der aussieht, ist, wie gesagt, pro Zielgruppe so spezifisch wie nur irgendwas. Der muss gegeben sein.
Ich habe ja gesehen, bei LinkedIn, um da mal dran anzuknüpfen an diese Ausführungen, dass du dich auch immer stärker, es liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache, mit dem Thema KI beschäftigst. Ich denke mal, KI ist etwas, was die Werbebranche doch ganz schön durchrüttelt, oder? Wie siehst du KI aktuell und in Zukunft? Hilft euch das oder ist das sogar eine Gefahr für euch, weil KI in Zukunft vieles vielleicht auch selbst macht? Wie wird das bei euch gesehen?
Also ich bin ein grundpositiver Mensch von meinem Naturell. Deswegen ist für mich KI jetzt weniger Bedrohung als vielmehr unfassbar mächtiges Tool. Ja, wir nutzen KI logischerweise. Habe ich deswegen Angst, dass es mir meinen Job wegnimmt? Ganz sicher nein, weil momentan ist es tatsächlich so, dass ich durch die KI-Tools, und da gibt es eine ganze Reihe, die wir einsetzen können, einfach so unfassbar viel Dinge zusätzlich machen kann. Ja, beispielsweise die Zeit, die ich mir für LinkedIn nehmen kann. Naja, die resultieren daraus, ich habe jetzt ja trotzdem nicht mehr Stunden am Tag zur Verfügung, aber ich kann die klassische operative Arbeit, die ich pro Tag zu erledigen habe, halt vielleicht mit 15, 20, vielleicht sogar 25% schneller erledigen, je nachdem, wie gut die Systeme ineinander greifen. Und das ist wichtig, richtig. Und gut, dass es so ist, ne? Als Analogie, KI jetzt eben als Gefahr zu sehen, ja, im industriellen Sektor spricht man da immer gerne bei dem ganzen Thema Automatisierung davon. Ja, die Automatisierung nimmt uns die Arbeitsplätze weg. Ich sehe das ein bisschen anders. Ja, ich glaube, wenn man ehrlich jemanden befragt, der am Fließband steht und eine sehr monotone Tätigkeit 8, 9 Stunden am Tag ausführen muss und man denen dann die Frage gestellt hat, hilft dir eine Automatisierung im Zuge eines Roboters, eines Cobots etc. pp., der ihm diese monotone Arbeit abnimmt und er dann wieder die Möglichkeit hat, wertschöpferisch tätig zu werden, wird der mit Sicherheit nicht sagen, nee, ich habe da keine Lust auf eine Automatisierungslösung. Im KI-Bereich ist es genau das Gleiche. Ich glaube, wegignorieren kann es keiner, sollte keiner, meine persönliche Empfehlung, weil wir mit den Tools arbeiten, und ich sage es ganz bewusst, dürfen, nicht, ne, nicht nur können, sondern dürfen. Das ist ein großes Privileg, dass wir Technik an der Stelle nutzen können, dass wir es sinnvoll einsetzen müssen, ist klar, dass wir keine Wunder im klassischen Sinn erwarten können, vor allem nicht, gerade wenn man mit den Tools am Anfang noch rumexperimentiert, ist auch irgendwo klar. Und nein, ich habe jetzt keine Angst davor, dass es mir meinen Job wegnimmt. Aber es hat, und das ist deine Frage, glaube ich, in Gänze dann beantwortet, es hat einen unglaublichen Impact auf die Arbeitsweise, gerade auch der Content-Schaffenden. Definitiv.
Tim, wie es mit der Kommunikation nun mal so ist, hat auch tatsächlich leider jede Kommunikation auch irgendwann mal ihr Ende erreicht. Aber ich will diesen Podcast natürlich nicht schließen, um dich als Experte und Brückenbauer in der B2B-Kommunikation noch mal zu fragen, welche künftigen Entwicklungen, welche Trends siehst du denn im Punkto Kommunikation, die Unternehmen insbesondere in der B2B-Kommunikation zukünftig ja vielleicht ein bisschen deutlicher beachten sollten, wo es Sinn macht, sich da mal drum zu kümmern? Gibt es da Punkte, die du uns nennen kannst?
Tatsächlich all over all gesprochen, ja, auf jeden Fall offen bleiben. Keine Plattform, keinen Kanal von der ersten Sekunde an verurteilen oder zu sagen, nein, der ist nichts für mich. Ich würde immer sagen, der ist vielleicht an manchen Stellen noch nichts für mich, weil man da eben immer gucken muss, wie sich die ganzen Themen entwickeln. Heißt jetzt nicht, dass man jedem Trend sofort aufspringen muss und sobald es eine neue Plattform gibt, 2 Minuten später eine Inhouse-Abteilung gründet, die sich nur damit beschäftigt. Aber tatsächlich, gerade in der aktuellen Zeit, es war noch nie so schnell, es war noch nie so komplex. Und wer nicht offen bleibt für die neuen Möglichkeiten, ja, der wird in der Zukunft mit Sicherheit ein Thema haben. Das gilt unternehmensseitig, genauso wie für die Personen, die sich damit beschäftigen. Ja. Also das Thema Flexibilität gepaart mit Offenheit und ich würde es gerne Neugier nennen und eine gewisse Form von Mut oder Risikobereitschaft, Klammer auf, gerne kalkuliert, Klammer zu, sind für mich Erfolgsgaranten und in der Sekunde, wo man was ausprobiert, ja, es werden dann Fehler gemacht werden, aber ich sage immer gerne, ein Fehler ist immer dann keiner, wenn ich danach was daraus gelernt habe. Ist das so vielleicht der Tipp, den man all over all mitgeben kann? Wie gesagt, mutig bleiben, offen bleiben, flexibel bleiben, hilft definitiv in den komplexen und vor allem extrem schnellen Zeiten, in denen wir uns befinden. Und
Super.
Angst war, glaube ich, was das angeht, noch nie ein guter Ratgeber. Also positiv voran. Wir sagen gerne positive Kommunikation und lasst uns ein paar Brücken bauen an der Stelle.
Klasse. Super Schlusswort, lieber Tim. Ich bedanke mich bei dir recht herzlich für diese tollen Insights in den
Sehr, sehr gerne.
großen Bereich der Kommunikation und freue mich natürlich, wenn wir uns irgendwann mal wiederhören, lieber Tim. Vielen Dank.
Ich habe zu danken. Geniales Format, genialer Podcast. Bleibt den Cappies treu, definitiv. Und eins ist sicher, wir laufen uns auf jeden Fall wieder über den Weg. Wenn nicht digital, dann live oder am liebsten beides.
Super, klasse. Für uns, meine Lieben, endet die Kommunikation in diesem Podcast an dieser Stelle, aber für euch muss die Kommunikation natürlich noch lange nicht enden, denn wenn ihr mal in die Shownotes schaut, werdet ihr das LinkedIn-Profil von Tim Bartel finden und auch von mir und ihr könnt euch natürlich jederzeit mit uns vernetzen, austauschen, eure Meinung zu dieser Folge kundtun, Rückfragen stellen oder auch einfach mal ein Gespräch mit Tim vereinbaren, wenn euch der ein oder andere Aspekt dieses Podcasts ein bisschen tiefergehend interessiert. Wir hoffen, dass wir euch heute viele wichtige Informationen zum Thema Kommunikation mit auf den Weg gegeben haben. Ich glaube, dass besonders das Thema Mut in der Kommunikation zu zeigen ganz wichtiges ist, offen zu sein und auch einfach mal ein bisschen anders zu sein. Und wer sich da nicht so richtig auf das Parkett der B2B-Kommunikation traut, der holt sich eben Hilfe. Zum Beispiel bei Tim Bartel. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Das war's, ihr Lieben. Wir hören uns wieder. Macht's gut.